Zwei Mönche unterhielten sich über die Frage, ob man wohl gleichzeitig rauchen und beten dürfe. Sie kamen zu keinem eindeutigen Ergebnis und haben daher beschlossen, so den jeweiligen Abt zu befragen. Als sie sich wieder trafen, sagte der eine ganz traurig: Nein, mein Abt hat gesagt, es ist nicht erlaubt, beim Beten zu rauchen. Der andere war ganz fröhlich, sagt, also mein Abt sieht da überhaupt gar kein Problem. Ich habe nämlich einfach gefragt, ob ich beim Rauchen beten darf. Und da hat er gesagt, ja, das geht natürlich. Das ist zugegebenermaßen etwas eine seltsame Frage, wenn es ums Gebet geht. Vielleicht ist das für die Raucher unter uns interessant, aber nicht so für alle Menschen. Aber ihr seht, die beiden haben sich ja wirklich Gedanken gemacht ums Gebet, wie das denn gehen soll, wie das denn gemacht werden kann und wie man richtig betet. Und diese beiden Mönche sind tatsächlich nicht die einzigen, die sich so ihre Gedanken machen oder gemacht haben, wie denn gutes Gebet aussehen kann. Jesu Jünger haben schon gefragt, wie geht das denn, wie kann das denn gehen mit dem Beten und wollten deshalb von ihrem Meister Jesus das Beten lernen. Einmal trafen seine Jünger ihren Herrn Jesus, als er so ganz vertieft war im Gebet, und sie waren beeindruckt von der Intensität, von der Ernsthaftigkeit und der Kraft seines Gebetes, sodass sie gemerkt haben, wir sind ja nur Anfänger, wir sind Erstklässler in der Schule des Gebetes und wir wollen beten lernen. Und deshalb bittet einer von ihnen ganz schüchtern: Herr, lehr uns doch zu beten, wir wollen das auch können. Und dann brachte Jesus seinen Jüngern das Beten bei. Das ist, steht in der Bibel, wie er das macht. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 13. Da heißt es: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mein erster Punkt: Gebet von Herzen. In diesen wenigen Versen gibt uns der Meister des Gebetes, Jesus Christus, ganz entscheidende Hinweise darüber, wie wir beten können, wie wir es denn anstellen können. Jesus sagt hier: Betet alleine, betet von Herzen und betet ehrlich. Jesus will also, dass wir alleine beten. Die Tür sollen wir hinter uns schließen, um ungestört zu sein. Denn Gebet ist doch immer etwas sehr Persönliches, etwas von Herzen kommendes, ja etwas Intimes. Jesus wendet sich, wenn er das so sagt, gegen die Gebetsform und auch die Frommen seiner Zeit, die zu den gewöhnlichen Gebetszeiten in der Synagoge oder da, wo sie gerade waren, ihre Gebete verrichteten. Das bekamen dann natürlich die anderen Menschen mit, weil Juden, wenn die beten, dann murmeln die, dann haben die so einen Gebetsschal über, dann haben die so Bänder hier und dann bewegen die sich. Das heißt, das ist sichtbar, wenn ein Jude zu seiner Gebetszeit betet. Ich habe das einmal beobachtet und fand das ehrlich gesagt sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Aber Jesus sagt hier seinen Jüngern: Betet alleine, nicht öffentlich. Vielleicht macht er das, weil er so hinter diesem öffentlichen Beten eine zur Schaustellung des Gebetes und der eigenen Frömmigkeit befürchtet. Und weil er denkt, die beten ja jetzt gar nicht zu Gott, sondern die beten einfach, um von anderen gesehen zu werden. Das ist ja nur eine Pflichtübung. Jesus sagt: Beim Beten braucht ihr keine Zuschauer und Zuhörer. Warum ist Jesus das so wichtig, dieses Alleinsein beim Beten? Zunächst, glaube ich, hat das einen ganz praktischen Grund. Ein Ort, an dem wir für uns sind, alleine sind, der garantiert doch ein Minimum an äußerer Ablenkung. Das heißt, ich kann mich ganz auf mein Gebet, auf Gott konzentrieren. Jede Ablenkung des Gebetes ist störend, so geht mir das. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Und immer wenn ich gestört werde, dann werde ich in meinen Gedanken und auch so in meiner Aufmerksamkeit aus diesem Kontakt mit Gott herausgerissen, abgelenkt. Um Gott im Gebet zu begegnen, tiefer zu begegnen, brauchen wir ganz einfach Ruhe und auch Konzentration. Und weil Jesus weiß, wie wir Menschen gestrickt sind und wie Ablenkung unser Gebetsleben doch sehr leicht stören können, deshalb sagt er, bemüht euch nicht, um gegen diese Ablenkung zu kämpfen, weil diesen Kampf verliert ihr, sondern sucht euch doch lieber einen ruhigen Ort, wo du tatsächlich ohne Unterbrechung und Ablenkung beten kannst. Und noch ein tieferer Grund für den Rat Jesu, geh in dein Kämmerlein, bete alleine, ist der, Gott ist im Verborgenen und er sieht ins Verborgene, sagt Jesus. Beten ist etwas Intimes, habe ich gesagt, weil es sich an den verborgenen Vater richtet, an den, der in mein Verborgenes sieht, an den, der meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Schmerzen, meine Gedanken, meine Zweifel und was sonst immer auch in mir ist, schon längst kennt, weil er mich und weil er dich kennt. Wir haben es beim Beten mit Gott, also mit einem Vater zu tun, der im Verborgenen ist und ins Verborgene sieht. Aber ist ein Gebet zu einem verborgenen Vater nicht irgendwie seltsam, vielleicht sogar paradox? Ich glaube, es ist so. Wenn wir beten, sehen wir Gott nicht, das ist so. Aber er sagt uns hier, ich bin trotzdem da. Auch wenn ich verborgen bin, ich bin da und ich sehe euch, ich sehe dich, wie du betest. Und verborgen ist dieser Vater, unser Vater, weil er nicht auf uns bedrohlich wirken will, sodass ich wirklich von Herzen und frei beten kann. Denn wenn ich mir vorstelle, ich bete und ich stehe oder sitze wirklich Gott gegenüber, ich wäre so verwirrt, ich würde kein Wort rausbringen. Ich denke, mir ging es so wie dem Propheten Jesaja, der ja auch nichts sagen konnte, als er vom Thron Jahwe steht. Das würde mich umhauen, dieser Glanz, diese Herrlichkeit, dieses Licht und ich könnte gar nichts mehr sagen. Also, ich glaube, deshalb ist es tatsächlich besser, dass Gott verborgen ist, wenn wir beten, aber uns im Verborgenen sieht, aber doch absolut präsent ist durch seinen guten Heiligen Geist, immer dann, wenn ich zu ihm bete und mich an ihn wende. Der Ort, an dem wir beten, ist dabei völlig nebensächlich. Dazu muss niemand in eine Kirche gehen oder hier ins Gemeindehaus. Das war ja bei der Corona-Zeit ziemlich gut. Sondern wir können überall da, wo wir sind, beten, mit Jesus sprechen. Und besonders wichtig, habe ich für mich gemerkt, ist es wichtig, so einen Lieblingsort zu haben, wo ich gerne hingehe, um zu beten. Das ist so vielleicht wie ein Lieblingsrestaurant, ein Lieblingsitaliener, zu dem du immer wieder gerne hingehst, weil du weißt, da fühle ich mich wohl, da bin ich gerne und da kann ich loslassen, da geht es mir gut. Und so einen Platz braucht jeder von uns, wenn es ums Beten geht, wo er gerne ist, wo er sich gerne aufhält, um mit Jesus zu reden. Bete alleine, sagt Jesus. Vielleicht überlegt ihr jetzt, aber das Vaterunser wird doch auch im Gottesdienst gebetet und es gibt doch auch in unseren Gemeinden immer Gebetsgemeinschaften. Will Jesus sowas nicht? Haben wir uns das selbst ausgedacht? Hier geht es doch nur um das Gebet alleine. Doch, natürlich ist auch Gebet in Gemeinschaft gut und wichtig, aber das ist ein anderes Format von Beten. Gebet in der Gemeinschaft ist immer anders als dieses Gebet alleine. Aber Gebet alleine und Gebet in der Gemeinschaft, das sind so zwei Säulen von der Gebetskultur einer Kirche, einer Gemeinde. Wobei dieses Gebet alleine immer das Wichtigere ist. Jesus hat in unserem Abschnitt nicht nur gesagt, betet alleine, sondern er sagt auch sowas wie, betet von Herzen ehrlich. Er sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Ich habe bei mir gemerkt, und guckt mal, wie das bei dir ist, dieses ehrlich Beten ist nicht so einfach. Manchmal, wenn ich so bete und rede mit Jesus, da merke ich, wie ich Worte benutze, die in mir eigentlich gar keine Resonanz mehr haben, die mir eigentlich gar nicht viel bedeuten, weil ich sie einfach immer benutze und weil ich denke, ja, so gehört sich das zu beten. Manchmal sage ich, Vater, ich danke dir, dass ich in dieser Morgenstunde vor dir stehen kann. Versteht ihr, ich benutze nie das Wort Morgenstunde. Und wenn ich das bete, sitze ich auch in der Regel und stehe gar nicht, aber ich bete trotzdem so, weil ich denke, das gehört sich so. Aber ist das denn ehrlich? Oder ich habe mich beraten lassen, in der jüngeren Generation wird manchmal gebetet, hey Gott, ich bete einfach das. Auch eine Floskel, mehr ist das doch nicht. Gott bekommt schon mit, dass du betest. Du musst nicht sagen, ich bete, der weiß doch, dass du betest. Und warum betest du einfach? Betest du einfach so? Oder ist es dir schon wichtig, was du dem Vater im Himmel sagen möchtest? Versteht ihr? Gott will nicht, dass wir imponierende Phrasen ansammeln oder so beten wie andere oder so beten, wie wir meinen, so gehört sich das. Jesus möchte, dass du deine Worte benutzt und dass du weißt, was du betest, dass du dir im Klaren bist über das, was du sagst. Er möchte, dass du und dass ich mit ihm reden wie mit einem Freund, wie mit einer Freundin, wie mit einem Partner, wie mit einer Partnerin. Mit der richtigen Einstellung, ehrlich, persönlich, aufrichtig, ernsthaft. Und vielleicht braucht es da manchmal Zeit, die richtigen Worte zu finden. Und da muss nicht Satz an Satz und Wort an Wort gereiht werden. Und mir fällt manchmal nichts ein. Und wisst ihr was, dann schweige ich einfach vor Gott. Dann halte ich einfach die Klappe. Aber das ist okay, weil der Vater, der im Verborgenen ist, der sieht ja doch in mein Verborgenes. Der weiß ja viel besser, als ich es sagen kann, was hier ist und was mir wichtig ist. Und das geht, wenn es um dein Gebet geht, genauso. Und wisst ihr, ich glaube, das ist viel besser und echter als alles Herunterleiern von Worten und Sätzen, die mich eigentlich selbst nicht berühren, zu denen ich selbst den Bezug verloren habe, die gar nicht wirklich meine sind. Also, Jesus rät uns, alleine zu beten und von Herzen ehrlich zu beten. Und um uns zu zeigen, wie das geht, hat er uns eine Vorlage mitgeliefert, dieses Unser Vater. Damit bin ich beim zweiten Punkt, beten weltumspannend. Beten und dieses Vaterunser ist ja nicht nur fürs Kämmerlein gedacht, sondern auch für die Gemeinde. Und dieses Vaterunser-Gebet ist tatsächlich weltumspannend. Es wird in allen Kirchen, in allen Ländern, von allen Christen, in allen Sprachen gebetet. Und unter normalen Umständen könnten wir hier locker Leute aus 8 Nationen auf die Bühne bringen, die einen Satz des Vaterunsers in ihrer Sprache beten können, aber das können wir leider unter diesen Umständen jetzt nicht machen. Dieses Vaterunser-Gebet ist fantastisch. Es verbindet Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Es macht sozusagen an keiner Grenze Halt, nicht an politischen, nicht an ethnischen, nicht an geschlechtlichen, nicht an keiner Grenze. Es führt alle Menschen vereint vor unseren Vater im Himmel. Und ich finde das gigantisch. Nicht nur Coca-Cola oder Facebook oder Netflix sind Global Players, sind weltumspannend, sondern auch viel früher und viel besser wir Christen mit dem Beten, mit dem Vater unser. Und jedes Mal, wenn wir das beten, du für dich allein oder wir hier zusammen im Gottesdienst, dann beten wir nicht alleine, sondern wir sind verbunden im Heiligen Geist mit vielen, vielen, vielen anderen Christen weltweit. Und das ist gut zu wissen und schön. Jesus lehrt uns, weltumspannend zu beten. Mit diesem Vaterunser-Gebet macht Jesus uns auch klar, so hat das Luther schön ausgelegt, dass wir Anteil haben an Gottes Weltregierung. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Durch das Gebet und durch dieses Vaterunser besonders bewegen wir Gottes starken Arm. Es ist also nicht unerheblich, ob wir beten oder nicht beten. Das gilt für meine persönlichen, das gilt für unsere gemeindlichen, das gilt für alle Gebete, die wir für die verschiedenen Bereiche des Lebens sprechen. Wir haben in der Lesung gehört, wir sollen für unsere Regierung sprechen. Ich habe mir überlegt, eigentlich müsste die Welt doch anders aussehen. Wenn so viele Millionen Menschen dieses Vaterunser beten, dann dürfte es doch keinen Hunger mehr geben. Dann müsste weniger Hass da sein, viel mehr Vergebung. Die Menschen müssten doch suchender, fragender sein nach diesem Reich Gottes, nach dem Willen des Vaters. Und auf der anderen Seite denke ich, vielleicht wäre diese Welt doch noch viel ärmer und noch viel ärger und schlimmer, wenn das Vaterunser nicht gebetet würde. Und sie sähe besser aus, wenn die, die es beten, das ernst meinen und sich selber involvieren lassen in das Gebet und tun, was sie beten und nicht nur sprechen. Und noch etwas, das war mir sehr wichtig im Zusammenhang mit dem Vaterunser, vielleicht hilft das Ihnen oder dir auch weiter. Für mich ist es wichtig, wenn ich das Vaterunser für mich selber zu bete, dann nicht wie im Gottesdienst Zeile für Zeile runter zu beten, sondern nach jeder Zeile sozusagen eine Pause zu machen und zu hören, was heißt das denn für mich? Was hat das denn für eine Resonanz, dieser Satz? Unser täglich Brot gib uns heute zum Beispiel. Was brauche ich denn heute? Was hätte ich denn heute gern? Was habe ich denn schon längst bekommen? Und das dann mit Jesus zu besprechen. Und so einfach still zu sein und nicht einfach das Gebet runterzubeten, sondern nach jeder Bitte des Vaterunsers innezuhalten, nicht gleich weitermachen, sondern zu hören, was der Heilige Geist, was Jesus mir jetzt durch dieses Gebet sagen möchte. Und so finde ich, dass das Vaterunser eine fantastische Möglichkeit für unser Gebet ist, dass wir wirklich lernen können davon, denn es befreit uns einerseits von so einem ganz anstrengenden, individualistischen Gebetsstil, wo ich mir selbstständig ausdenken muss, was ich beten möchte, sondern das sind Worte, an die ich mich halten kann, die mir Jesus gesagt hat. Und andererseits öffnet das Vaterunser mir auch den Raum zu persönlichen, ja, zu intimen Begegnungen mit dem Vater im Himmel. Also wirklich nicht nur herzumspannend, sondern auch weltumspannend, das Vaterunser. Mein dritter Punkt heißt, beten ist riskant. Ja, das ist meine These. Das Vaterunser zu beten ist tatsächlich riskant. Das hört sich bekannt, altbacken, harmlos an, wenn es im Gottesdienst gesprochen wird. Aber es ist riskant. An einer Bitte kann ich das zeigen. Es gibt die anderen auch, aber ich nehme nur die eine. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was heißt das? Martin Luther sagt zu dieser dritten Bitte des Vaterunsers, Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch ohne unser Gebet. Klar, Gott macht das, was er für richtig hält, auch ohne, dass wir ihn bitten. Aber, wie der Luther, wir bitten in diesem Gebet, dass sein Wille auch bei uns geschehe, dass er auch in meinem Leben passiert. Verstehen Sie? Versteht ihr? Da kommt das Riskante rein. Das ist das Riskante dieser Bitte. Der Wille Gottes soll nicht irgendwo geschehen, bei irgendwelchen Leuten, sondern der soll in meinem Leben persönlich passieren. Da soll Gottes Wille Wirklichkeit werden. Ich denke mir, dass Jesus so gebetet hat, ist völlig klar. Für den war das kein Problem zu sagen, dein Wille geschehe. Der hat mal gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat. Den Willen Gottes zu tun, ist für Jesus also kein Luxus, sondern Lebensmittel, keine Nebensache, sondern Hauptsache. Weil er war der Sohn Gottes. Ihm ist das nicht schwer gefallen, zu sagen, dein Wille geschehe. Wir sind nicht wie Jesus. Ich jedenfalls bin nicht wie Jesus. Die meisten Menschen sperren sich doch normalerweise gegen den Willen Gottes und alles, was Gott mit uns vorhaben könnte. Und vielleicht lebst du ja auch gerade trotzig und rebellisch gegen Gottes Willen, bist zwar nicht besonders glücklich und zufrieden dabei, aber du zeigst es Gott mal so richtig, dass er dich nicht so schnell kriegt. Und viele wollen von Gott in Ruhe gelassen werden, weil sie befürchten, Gott will mir mit seinem Willen sowas überstülpen oder der will mir was wegnehmen, das ist was Negatives, sein Willen für mich, der wird mir schaden. Aber liebe Gemeinde, genau das Gegenteil ist der Fall. Gott und sein Wille wollen mir doch nichts wegnehmen. Der will mir vielmehr etwas schenken, was Großartiges, nämlich ewiges Leben. Gott will, dass wir ihn als den liebenden Vater im Himmel erkennen. Gott will, dass wir an Jesus Christus glauben und ihm unser Leben anvertrauen, seinen Willen in unserem Leben geschehen lassen. Das heißt das. Und dieser Wille Gottes ist gut für dich, ist gut für mich. Gott will niemals, niemals unseren Willen irgendwie brechen, sondern er wünscht uns, dass wir mit unserem Willen in Einklang mit seinen kommen. Aber leider ticken wir Menschen nicht so wie Jesus. Denn mein Wille sieht doch erstmal nur mich selbst. Mein Wille hat doch nur erstmal meine Interessen im Blick. Und dann sehe ich nicht, dass es noch viel mehr gibt als mein Wille und dass es manchmal klüger sein könnte, den eigenen Willen nicht als das absolute Maß aller Dinge anzusehen. Wisst ihr, unser Wille hat ein Problem. Der meint immer, er käme zu kurz, wenn Gottes Willen zum Zuge kommt. Unser eigener Wille weiß und will uns weismachen, nur er alleine wäre kompetent, um unser Leben zu entscheiden, um zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. Aber es ist nicht immer so klug, dem eigenen Willen so zu vertrauen, weil unser menschlicher Wille ist krank, der ist korrupt durch eine Kraft, die alle Menschen betrifft, die transpersonal ist, die heißt in der Bibel Sünde. Dadurch ist unser Wille zutiefst korrupt. Und dass das so ist, zeigt sich doch darin, dass da, wenn Menschen ihren Willen durchdrücken wollen, das oft rücksichtslos geschieht, dass sie oft nur an sich selbst denken, ohne Rücksicht auf andere. Was tun wir? Was meinen wir, wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden? Ja, wir sagen, er geschehe bei mir. Und wir sagen damit auch, ich glaube, alles, was mir passiert in meinem Leben, an Gutem und am Schweren, das muss doch zuerst am Herzen Gottes vorüber. Das muss doch erst genehmigt werden, sozusagen. Deshalb konnte Hiob das sagen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und dieses Herz Gottes hat auch dann, wenn ich es nicht glauben kann, wenn ich es überhaupt nicht glauben kann, doch immer Gedanken der Liebe und des Friedens über mir. Das stimmt doch unverbrüchlich, das ist doch so. Und wenn ich mit diesem Willen Gottes hadere, weil das, was mir geschieht, für mich vollkommen unverständlich ist, vollkommen ungerecht ist in meinen Augen, dann versuche ich, und das mache ich dann auch, auf Jesus zu schauen. Ihm zu vertrauen, mich daran zu erinnern, wer er ist, was er getan hat, mich in seinem Erbarmen und in seiner Liebe zu bergen. Wenn ich Probleme mit dem Willen Gottes habe, dann geht es mir so, dass ich mir manchmal vorkomme wie ein kleines Kind, so dass ich einsehen kann, dass es nicht gut ist, vorm Mittagessen noch eine Handvoll Gummibärchen zu essen, sondern dass man meint, das müsste man unbedingt tun. Und dann wehre ich mich dagegen, dass ich meinen Willen nicht durchbekomme. Und ich verstehe nicht, dass es gut sein könnte, wenn mein Wille nicht immer zum Tragen kommt. Ich kann das auch nicht verstehen, weil mir ja der Überblick fehlt, weil mir die Erfahrung fehlt, weil ich nicht weiß, was als nächstes kommen kann in meinem Leben. Dein Wille geschehe. Diese Bitte, die Jesus uns hier lehrt, die kommt nicht aus Resignation vor Gott. Die kommt auch nicht aus einer Haltung, ich verzichte total auf meinen Willen. Diese Bitte, dein Wille geschehe, die kann auch nicht von jemandem gesprochen werden, der vor so einem scheinbar herrischen Gott kapituliert. Oh, da muss ich es halt. Oder denkt, der macht sowieso, was er will mit mir. Wer so denkt, der sitzt Verschwörungstheorien über Gott auf. Da gibt es auch eine Menge von. Aber das sind wirklich böse Verschwörungstheorien über Gott. Versteht ihr? Das Vaterunser, das wird doch zum liebenden Vater im Himmel gesprochen, nicht zu irgendeinem Hans Wurst, sondern zu unserem liebenden Vater im Himmel. Und dann ist auch eins klar, wenn ich seinen Willen geschehen lasse, wenn ich mich hingebe, wenn ich im Einklang mit seinem Willen lebe, dann kann das doch nur Frieden und Erfüllung für mich bedeuten. Es kann doch nichts anderes sein. Das heißt, wenn du mit der Bitte des Vaterunsers ernst machst und seinen Willen in deinem Leben geschehen lässt, im Einklang mit seinem Willen lebst, dann hast du jetzt schon Kontakt, Anschluss an den Himmel. Dann hast du jetzt schon Anschluss an die Heerscharen, die dort oben unseren Gott loben. Immer wenn wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden, so ist das nichts anderes und nichts weniger als unser Einstimmen in den Lobpreis der himmlischen Heerscharen. Deshalb hab bitte den Mut, riskant zu beten, für dich zu beten, dein Wille geschehe in meinem Leben und damit zu rechnen, er wird geschehen. Und das ist ein Segen für mich. Amen.